Talk, der europäische Tech-Podcast.
Twitter.
Sony.
O-Bike.
DSGVO.
WhatsApp.
Surface Go. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute mit der Nummer 3418 und mit dabei ist aus dem schönen Deutschland der Achim. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Abend und scheint so, als ob dann nur wir beide heute dabei sind.
Heute ist so, dass wir zu zweit sind. Genau, der Jan ist ja noch am Stimme schon und wieder fit werden. Und es hat weniger Teammitglieder im Podcast und sommertechnisch auch eine relative News, ich sage es nicht, doch Newsflaute kann man dem sagen, oder?
Ja gut, es passiert halt nichts Großartiges und das sind halt alles News, die kann man eigentlich perfekt in der Daily abhandeln und selbst da sind es weniger als in den letzten Wochen, von daher wird eine kurze Sendung, glaube ich.
Wenn wir nicht bei einem Thema oder beim anderen ein bisschen ausufern, dann könnte es relativ sehr, sehr knapp werden. Genau, wir haben im Vorgespräch noch einige der News rausgekickt, weil du eben, wie du sagtest, es sind Daily-Themen, also wirklich Einzeiler, die man dann, wenn man die Überschrift durchgelesen hat, eigentlich die News schon wiedergeben hat. Hoffen wir, dass wir mit den Themen, die wir drin gelassen haben, zumindest eine halbe Stunde voll kriegen. Sehen wir mal optimistisch.
Ja, probieren wir es mal.
Genau. Hast du irgendeinen Nachtrag, den wir verpasst haben?
Nö.
Wunderbar. Dann die ganzen Kommentare haben wir über das Blog schon beantwortet, respektive über Social Media. Dann will ich doch gleich zu den Kurzthemen übergehen.
Ja.
Da haben wir Apps of a Feather, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe.
Ja, ich glaube, das hast du schon so ganz korrekt ausgesprochen.
Wunderbar. Da haben sich ein paar Third-Party-Apps-Hersteller zusammengeschlossen, weil Twitter ein bisschen was ändert.
Ja, also ich finde, es ist eine schön gestaltete Website, um es mal so zu sagen, dafür, dass nur Text drauf ist. Also sie haben sich eine schöne Feder gebastelt, natürlich in Anlehnung an Twitter und dass der Vogel gerupft wird, beziehungsweise die Third-Party-Vögel werden gerupft, denn die müssen ja jetzt zahlen oder sollen zahlen, um Zugriff zu bekommen auf diverse Features, die wir alle, glaube ich, liebgewonnen haben von unseren Third-Party-Clients wie Tweetbot.
Genau, liebgewonnen, zumindest, also es sind ja zwei Punkte drauf, die vor allem darauf einspielen. Zumindest der Punkt 1, auf den könnte ich nicht verzichten. Wie ist das bei dir? Push-Notification, nehme ich an, sind für dich auch nicht unpraktisch, oder?
Sagen wir es mal so, sie wären nicht unpraktisch, sind mir aber relativ egal, weil die bei Tweetbot bei mir nie richtig funktionieren. Die sind so schrottig.
Ist das immer noch so bei dir?
Ja.
Autsch.
Und von daher sind die mir relativ egal.
Wie ist es dann mit der automatisch refreshten Timeline? Das ist jetzt ein Punkt, auf den ich verzichten könnte. Das ist für mich eher fast schon störender.
Ist mir eigentlich auch relativ egal, weil früher hatte die Tweetbot nach meinem Wissen, glaube ich, auch nicht. Und ich bin eh drauf geeicht, irgendwie das Ding von Fingerhand oder vom Fingerwisch oder wie man es auch nennen will, ständig selbst zu aktualisieren. Und also von daher ist jetzt nichts, was mich jetzt großartig vom Hocker haut, wenn das nicht mehr dabei ist. Aber das ist dann natürlich auch sehr individuell auf mich bezogen und meine Nutzung von Tweetbot. Mhm.
Ja, bei mir ist halt einfach, ich will wissen, wo ich bin, wo ich war und wenn ich hochgehe oder runtergehe, dann soll das manuell von mir aus passieren, nicht dieses ständige Refreshen, weil sonst fehlen mir da plötzlich irgendwie 30, 40, 50 oder noch mehr Tweets, die da irgendwie dazwischen verloren gingen, wenn ich dann wirklich die Timeline selber durchforsten möchte.
Das kannst du aber abschalten, nach meinem Wissensstand, zumindest in Tweetbot.
Das kannst du bei gewissen Clients abschalten und das war auch ein Ding, was ich jeweils abgeschaltet habe, wenn ich mal Tweetbot und solche genutzt habe. Und somit eben bin ich von diesen beiden Dingen jetzt zumindest nicht betroffen. Heftig ist der Preis, oder heftig, wie soll ich sagen, doch, ich finde es ein bisschen heftig, was Twitter da aufwirft. Was sind das? $2,899 im Monat für 250 Nutzer. Damit diese beiden, oder dass die Features in dieser Premium-API noch mit drin sind. Das ist, wie viel haben Sie da runtergebrochen? $16 pro Twitter-Nutzer, der dann das, also dass der bezahlen müsste, um, damit sie überhaupt keinen Verlust machen, also damit sie eben raus sind.
Also der es auch monatlich bezahlen müsste.
Wo es dann auch wieder monatlich bezahlen weitergeben würde, genau. Ist, wäre dir Twitter oder dein Twitter-Account so viel wert, wenn es das Features wären, die für dich wichtig wären?
Nö, also das ist ja nicht mein Twitter-Account, sondern wäre mir halt so eine Third-Party-App so viel wert.
Das stimmt, man kann natürlich Twitter, die Original-App, nutzen, genau.
Genau, ich glaube halt A, denen ist das eh Schnuppe hier, die Third-Party-Dinger, und ich meine, das war denen auch schon Schnuppe vor, weiß nicht, wann war das, 5-6 Jahren, als sie halt x Sachen abgeschaltet haben und oder irgendwie schwieriger gemacht haben und dann halt auch das erste Sterben der ganzen Third-Party-Twitter-Clients war. Also von daher, das ist für die einfach egal, glaube ich. Und deswegen glaube ich halt auch, dass die Seite, die hat zwar, ja, es ist ja toll, dass sie sich da bemühen, zusammentun und jetzt hier die Nutzer mobilisieren wollen, indem die dann halt einen Hashtag haben und den Twitter-Account von Twitter da anschreiben sollen. Ja, das ist alles schön und gut. Ich glaube nicht, dass Twitter das echt kümmert, wenn dann ein paar tausend Nutzer von den Apps da großartig aktiv werden. Vielleicht wird es Twitter interessieren, wenn da auf einmal 1 Million Nutzer aktiv werden. Aber ich bezweifle, ob das die so viel zusammen überhaupt haben, gefühlt. Und das würde dann ja auch heißen, dass jeder auch was schreiben müsste, was eben auch realistisch gesehen eben nicht so ist. Denn kaum einer schreibt bei solchen Sachen, das ist immer die Minderheit.
Das sind 2, 3, die laut sind, ja, genau, aber das ist nie die Masse. Leider oder wie auch immer.
Ja. Genau, das ist bei positiven wie bei negativen Effekten so. Es ist immer nur eine kleine, laute Masse.
Wenn du, lieber Hörer, dennoch dazugehörst und dich wehren möchtest, eben wie gesagt, Achim, du hast ja schon erwähnt, es gibt auf dieser Seite den Hashtag, den man verwenden kann, Breaking My Twitter, in einem Wort, als Hashtag, und eben man soll Twitter Dev anschreiben und die darum bitten, die Situation zu ändern. Und natürlich die Webseite teilen.
Und unterm Strich, Twitter hat halt auch nichts von diesen Third-Party-Clients. Twitter hat ja auch ein viel größeres Interesse, und das war ja auch schon bei der ersten Welle halt dann so, dass du die Twitter-App selber nutzt. Weil dann können sie dir Werbung zum Beispiel zeigen. Ich habe in Anführungsstrichen gefühlt noch nie also Werbung gesehen mobil, weil ich halt nur Tweetbot benutze. Gut, ich habe auch diverse Features nicht, die ich benutzen kann halt. Das ist dann halt Vor- und Nachteil. Aber im Endeffekt halt Twitter ist das ja egal. Die möchten lieber, dass du die eigene App benutzt. Und die API mit $16 pro Nutzer pro Monat, das funktioniert zum Beispiel für die ganzen Social-Media-Dashboards, die dann halt teilweise ja auch, was weiß ich, mehrere hundert Euro sogar im Monat kosten für den Nutzer. Und diese Dienste, die können das natürlich auch problemlos schlucken. Und mit diesen Diensten, die es dann halt auch A weitergeben, wahrscheinlich sogar, machen dann halt eine Preiserhöhung von $200 auf $205 pro Monat oder irgendwas, mit denen verdient Twitter dann, glaube ich, halt auch Geld.
Ja, ich bin gespannt. Du eben, bei dir ist ja sowieso kein Problem mit den beiden Funktionen. Somit wirst du weiterhin bei Tweetbot bleiben, solange es das gibt.
Ja, aber ansonsten halt, ich bin da auch ein bisschen, desillusioniert, das ist vielleicht auch falscher Ausdruck, aber irgendwie ein bisschen müde. Deswegen, früher habe ich auch sofort immer, hier kommt $10 für eine Twitter-App, Tweetbot, immer sofort bezahlt. Aber jetzt bei der letzten macOS-App konnte ich mich auch schon nicht motivieren, die abzugraden, weil ich da auch keinen Unterschied mehr großartig sehe. Und ich könnte wahrscheinlich auch locker damit leben, wenn Tweetbot einfach Tweetbot einstellt.
Ja, ich habe ja vor, kurz bevor eben die neue Version quasi kam von Tweetbot für Mac, habe ich ja dann zum Tweetbot für Mac gegriffen. Damals, weil halt eben Twitter auch die Mac-App abgeschaltet hat und ich es zwar über den Browser nutzen könnte, aber da ich doch mehr als 2, 3 Accounts habe, ist denn das über den Browser umständlich. Aber zur neuen habe ich dann auch nicht gegriffen, weil mir war es schon das eine Überwindung, das zu tun. Dann hätte ich es dann eher in Hootsuite gemacht, wo ich auch dann wieder all meine Accounts drin hätte.
Aber gut, du kannst ja auch TweetDeck nutzen.
Ich könnte auch TweetDeck nutzen, genau. Aber mit dem, keine Ahnung, ich wurde bis jetzt nie warm mit TweetDeck. Keine Ahnung, wieso. Das war einfach irgendetwas, was nicht meins war. Also, ja. Aber wahrscheinlich, bevor ich dann eben nochmals 10 Währungseinheiten, hast du gesagt?
Das war nur irgendwie, was es mal früher die App gekostet hat. Was weiß ich, vielleicht die auch 11,99 gekostet, keine Ahnung. Ja, aber eben, die hat eben nicht 99 genau. Cent gekostet.
Genau. Bevor ich nochmals den Betrag in die Finger nehme, würde ich mir dann schon eben den Dienst nochmals anschauen. Denke ich auf jeden Fall, ja. Aber ja, mal schauen, wenn es dann soweit ist. Und eben die Hörer, die motzen möchten, dürfen das gerne tun. Link dazu ist bei uns auf geektalk.ch zu der aktuellen, was haben wir, 34.18 mit drin. Das nächste Thema ist ein Filmthema, Achim. Sony hat was getan. Skandal.
Ja, da weiß ich auch nicht, ob das Sommerloch ist. Oder ich meine, es wäre ja auch im Winter ein Thema, aber ob die vielleicht einfach dachten, sie müssen im Sommer mal ein bisschen Action machen. Die haben anstelle eines Trailers für den Film Carly the Killer, noch nie von gehört, den kompletten Film auf YouTube hochgeladen.
Noch nie von da gehört, liegt natürlich auch daran, dass das Teil gar nie für das Kino bestimmt war, sondern direkt als DVD respektive Blu-ray und wahrscheinlich auch in die Streaming-Dienste hätte rausfallen sollen. Und wie man also gehört hat von den Kritikern, ziemlich verrissen wurde, also kein Glanzstück war.
Ja gut, das ist auch kein Kunststück, wenn das von vornherein schon auch nur für DVD und Streaming-Plattformen produziert wurde.
Definitiv. Also du glaubst...
Also nichts gegen Eigenproduktion, ne? Auch von Netflix und Co. Aber wenn ein Filmstudio, also ein Filmstudio direkt halt für die DVD produziert, dann weiß man eigentlich immer im Regelfall, dass das jetzt nicht so der Riesenbrüller ist.
Genau, weil sonst hätten sie es ja in die Kino gebracht, logischerweise.
Um genau, dann hätten sie nämlich eine Verwertungskette mehr.
Ja, glaubst in dem Fall auch eher, dass das ziemlich in Anführungszeichen extra passiert ist, dass da statt einem 5-Minuten-Teil was waren es, 1,5-Stunden-Stück hochgeladen wurde?
Ich tue mich halt schwer damit zu begreifen, dass irgendeiner, der das hochlädt, der dafür zuständig ist, irgendwie sich, und der ist ja dafür zuständig und der lädt ja nicht einmal im Jahr einen Trailer hoch. Also ich gehe davon aus, dass es ja irgendwie in der Abteilung eine Person oder zwei Personen, die sowas machen, dass der sich nicht wundert, warum das auf einmal so lange dauert, das Ding hochzuladen.
Die haben wahrscheinlich Gigabyte-Anschlüsse, und aber auch dann merkst du, es geht nicht 2 Sekunden, sondern es ging wahrscheinlich ein paar Minuten, bis das ganze Ding hoch war. Genau. Das sollte schon auffallen.
Ja, und du musst ja auch danach noch das Ding bearbeiten, also halt taggen. Du musst das Vorschaubild raussuchen oder ein Thumbnail hochladen. Also du arbeitest ja noch bei so einem Upload auf YouTube mit der Datei. Und da wird dir auch x-mal was angezeigt und auch Zeiten und Länge und sonst wie. Also damit tue ich mich echt schwer, das zu glauben. Also ich kann glauben, dass das einer zu doof ist und das nicht kann und macht und tut. Ich glaube aber nicht, dass einer, der so doof ist, das nicht kann und macht und tut, bei Sony arbeitet oder bei wem auch immer, der dafür zuständig ist, der die Trailer da hochlädt. Damit tue ich mich halt schwer.
Genau, und spätestens dann, wenn alles quasi ausgefüllt ist, eben wie du gesagt hast, mit den Tag und so weiter, den Links unten in der Beschreibung, dann klickst du ja mindestens einmal auf den Play-Button, einfach zu schauen, geht das Teil überhaupt an und hat das die Sprache, die ich wollte und so weiter. Und dann sollte man spätestens merken, dass da 1,5 Stunden und nicht eben 2, 3, 5 Minuten steht. Ja, aber eben, Sommerthema, da geht das natürlich gut. Oder ging es gut um die Welt oder besser um die Welt, weil halt einfach weniger anderes da war, was interessanter war.
Ja, und am Ende alles erreicht. Wir alle kennen jetzt Carly den Killer. Oder auch eben nicht, aber wir haben zumindest von Carly den Killer gehört.
Und wir brennen alle darauf, die DVD zu kaufen. Oder eben nicht. Wenn man Filme nicht kauft, dann streamt man die heutzutage. Und ein großer Anbieter in dem Bereich ist ja Netflix. Und die haben jetzt ihre Download-Funktion, die sie unter viel großer Freude von den Nutzern eingeführt haben vor 1, 2 Jahren, um eine smarte Möglichkeit erweitert, Achim.
Genau. Und das allerdings nur in der Android-App derzeit, also Android-Smartphone und Tablets. Da ist es aber, finde ich, eigentlich eine ganz nette Funktion. Also die Downloads, die man so gemacht hat, wenn man halt irgendwo hingefahren ist, um sich Serien anzugucken, die musste man ja händisch selber verwalten. Sprich, ich muss halt, was ich geguckt habe, wieder löschen, damit Platz ist und eventuell was Neues nachladen. Und das automatisiert dieses Smart Download, indem es halt einfach sieht, ui, er hat die Episode komplett geguckt, dann lösche ich die automatisch und lade direkt eine neue nach. Und das immer nur, wenn die App in einem WLAN angemeldet ist, so dass man halt, wenn das Teil meinetwegen auf der Arbeit liegt, sich ins WLAN reingeloggt hat, arbeiten kann, runterladen kann und man kann hinterher im Bus oder im Zug, wenn man nach Hause fährt, irgendwie dann den Film oder die Episode gucken, die das Teil runtergeladen hat.
Wie viele Male habe ich, nachdem dass ich einen Flug kürzer oder länger gehabt habe, im Nachhinein plötzlich gemerkt, dass mein iPhone oder das iPad relativ voll wurde, bis ich dann nachgeschaut habe und dann gesehen, oh, in Netflix hat es ja irgendwie 10, 20 Gigabyte Serienmaterial oder Filmmaterial. Und genau diese Funktion nimmt mir das ab. Da freue ich mich schon extrem drauf, wenn das auch auf iOS und gut, ich nutze es unterwegs im Flug meistens nicht auf dem iPad, sondern auf Droiden. Also somit darf ich schon profitieren. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, also ich konnte auch nicht testen, weil ich kein Android-Tablet mehr habe und mein Android-Beta-Telefon zum Testen irgendwie vor 3 Tagen den Geist aufgegeben hat und nicht mehr angeht. Und ja, ansonsten könnte sich jetzt auch gern ein Android-Hersteller melden und mir ein neues Tester zur Verfügung stellen. Aber bis dahin kann ich es nicht testen und bin aber neugierig, ob das Ding auch so smart ist und eben das nicht nur mit einer Episode macht, weil so klingt das, wenn das immer beschrieben wird, sondern wenn ich sage, halt immer irgendwie 3 oder 4 auf Vorrat haben, dass er das auch rafft und dann nur die erste rauskegelt und die meinetwegen 5. danach geht.
Ich werde das mal aufs nächste Mal austesten. Der Grund, weshalb ich beim Flugzeug oder bei als ich das letzte Mal nach Deutschland ging mit dem Zug auf Android gegangen bin, ist halt einfach, weil eben beim iPhone der Speicher immer so schnell voll war mit diesen Folgen. Und wenn das automatisch weggelöst ist, das ist so halt ein First-World-Problem, aber ein bequemes, das sie da mitlösen. Finde ich praktisch. Und ich hoffe, was haben Sie gesagt, iOS kommt später dieses Jahr.
Das macht ja auch Sinn. Andererseits frage ich mich, so komplex ist so eine Funktion ja auch nicht zu programmieren.
Eigentlich nicht. Und wenn man so Podcatcher anschaut, können das mittlerweile einige auch schon automatisch Gehörtes wieder löschen und andere nachladen. Und das pro Podcast kannst du das individuell einstellen bei einigen von diesen Podcatchern sogar. Also somit ganz so ein großes Hexenwerkzeug ist es nicht, ja. Und Netflix geht's ja nicht ganz schlecht. Die können da ein paar Programmierer dran setzen, die sowas aushandeln oder ausmerzen. Na dann, dürfen wir schauen.
Genau.
Wem's nicht mehr so gut geht, ist O-Bike. Achim, kennst du O-Bike? Wir haben ja das eine oder andere Mal gesprochen. Hast du solche Räder bei euch in Dortmund schon gesehen?
Nee, O-Bike ist, glaube ich, nicht aktiv in Dortmund. Und ich kannte die auch gar nicht. Kanntest du die?
Ich kannte, weil wir schon mehrfach darüber geredet haben und sie auch bei uns in der Schweiz solche Dinger abgestellt haben. Diese gelb-orangen Fahrräder, die sehr auffällig sind.
Okay, also ich kannte die nicht. Wir haben halt hier, also wir reden ja jetzt von diesen Leihfahrrädern, die man sich irgendwo holt, wieder abstellt und dann halt für den Dauer der Fahrt zahlt. Da haben wir hier im Ruhrgebiet in Anführungsstrichen und übergreifend auch deutschlandweit, also ist halt eben nicht jede Stadt dabei, aber halt gibt schon mehrere. Bei uns heißt das Metropol-Bike und das ist eigentlich nur gebrandetes Next-Bike.
Ja, die von denen gibt es ja ein paar Anbieter, die da unterwegs sind und teilweise auch pro Stadt verschiedene Anbieter. Bei uns zum Beispiel in Zürich war es ja soweit, dass man O-Bike zugelassen hat, weil die Stadt selber gesagt hat, wir möchten da selber was anbieten. Aber die Stadt brauchte zumindest zum Start damals noch etwa 1,5 bis 2 Jahre, bis sie was auf die Beine gestellt hat oder wollte. Und da hat natürlich O-Bike gnadenlos zugeschlagen und hat da seine Fahrräder abgestellt. Und dass sie in der Schweiz gestartet sind, liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass diejenigen, die die ganze Logistik dahinter betreiben, also für Europa, eine Schweizer Firma sind. Umzug 24, das ist so eine Umzugplattform eigentlich. Die hat sich den, wie sagt man, damals den Zuschlag von O-Bike bekommen, um die Fahrräder auszutauschen und wieder einzusammeln und solche Geschichten, wenn dann mal welche eben nicht da standen, wo sie sollten. Aber in anderen Städten hast du auch nie O-Bikes gesehen?
Nee. Also soweit ich weiß, sind die halt in München, wo ich sie eigentlich einfach nicht gesehen habe, keine Ahnung warum. Dann waren sie wohl nicht so präsent. In Hannover, wo ich auch ein paar Mal war in letzter Zeit, habe ich sie eigentlich auch nicht gesehen. Da sollen sie sein. Und in Frankfurt. Und Frankfurt war ich schon länger nicht.
Ja, es ist halt wieder mal das, was wir vorher, glaube ich, hatten, dieses laute Schreien. Es gibt immer, also es gab halt einige Leute bei mir in der Twitter-Timeline, die sich fürchterlich geärgert haben, weil die flächenweise über die ganze Stadt anscheinend eben verteilt waren und falsch abgestellt wurden, solche Geschichten. Ich hatte sowas eben selber nie beobachten können und habe zwar ein paar Fotos gesehen, aber die meisten, die kommen aus China. Und da schaut es dann schon ziemlich anders aus. Da habt ihr auch riesen Friedhöfe von eben diesen Bikesharing-Firmen gegeben, weil die wurden kaum gewartet, sondern kaum war irgendwas kaputt, wurden die einfach in Abfall geschmissen. Und deshalb sind auch einige der Firmen Konkurs gegangen, weil sie einfach nicht mehr nachkommen konnten mit Produzieren und mit neuen Fahrzeugen besorgen. Und so ging's.
Ja, aber O-Bike selber kommt ja aus Singapur, ne?
Die kommen aus Singapur, genau. Und da sind sie ja unter anderem, also in Europa wird's eingestellt, der Betrieb. Der Schweizer Betreiber, die das, wie sagt man, die Logistik machen, die sagen ja, dass es extrem schwierig sei, teilweise das Fahrrad aufzufinden. Also diese Find My Bike-Funktion scheint nicht mehr so zu funktionieren, wie sie hätte sollen. Und das andere ist, in Singapur haben sie ja Gebühren eingeführt für eben solche Leihgeschichten, weil sie eben zu viele Fahrräder da rumstehen hatten von zu vielen Anbietern. Und da konnte man nicht mehr so jonglieren mit den Geldern, die sie hatten. Sind wir traurig? Du bist ja meistens ÖV und Auto unterwegs, oder? Also du bist gut abgedeckt.
Ja gut, ich habe auch hier meine Fahrräder, die ich nicht nutze, weil ich Fahrradfahren halt blöd finde.
Gut, eben. In dem Fall, du wärst eh kein Kunde.
Nö, und wenn ich Kunde wäre, habe ich ja mein Rad hier. Metropolrad und Nextbike. So deutsche Firma, entsprechend gute Infrastruktur, anscheinend auch gute Finanzierung. Die gibt's ja auch schon seit Urzeiten. Also die sind ja jetzt nicht irgendwie in den letzten 2 Jahren aufgetaucht. Also von daher, ich habe da jetzt wenig Tränen zu vergießen.
Gibt's die auch mit App und so weiter? Also ähnlich wie es da O-Bike gemacht hat oder nicht?
Die haben auch eine App. Klar, wer hat keine App, ey? Heute hat ja irgendwie alles nicht. Weiß ich, jeder Kaffeekocher hat eine App.
Und jeder Teemaschine. Genau, ein großes Thema war ja auch bei O-Bike, dass die lange im Verdacht gestanden sind, dass die Bewegungsdaten von uns Europäern und auch natürlich von den Asiaten gesammelt haben über die App, weil die Ortung dann dauerhaft an war übers iOS oder übers Android. Das war lange auch ein Thema, weshalb O-Bike in den Medien war. Das hat sich somit auch wieder erledigt. Dann hätten wir noch 2 Themen drin, wo wir eigentlich in Anführungszeichen froh sein können, dass es die DSVGO gibt. Denn gäbe es die DSGVO, jetzt ist es richtig gegangen, nicht, hätten wir wahrscheinlich von dem nicht so viel mitbekommen.
Das bezweifle ich aber stark. Das kannst du mir jetzt mal erklären.
Die DSGVO sagt ja, dass man, wenn man einen Dienst nutzt und den kontaminiert wurde von Hackern oder was auch immer oder angegriffen wurde, dann muss der ja seine Nutzer informieren. Das musste man bisher nicht, das haben viele Firmen gemacht, gewisse auch nicht. Siehe zum Beispiel Yahoo, wo es viele, viele Jahre später erst rausgekommen ist. Und zumindest bei der 2. Geschichte bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das so nicht wirklich mitbekommen hätten.
Ja, aber zumindest bei der 1. denen ist Timehop, ist doch die DSGVO total egal. Meinst du, die interessiert das?
Keine Ahnung. Das ist, hat zwar was. Ist das amerikanisch oder war das nicht Kanada? Nee.
Ja, gut, aber es ist nicht europäisch. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich meine, das ist eine App, die ein paar Social Media Accounts verknüpft und sammelt. Ich glaube nicht, dass deren Hauptproblem die DSGVO ist und die sich da Gedanken drüber machen und dass die deswegen das bekannt gegeben haben.
Ja, das kann bei denen gut sein. Ja, da muss man schon ein bisschen größer sein für das. Timehop ist so ein digitales, wie sagt man dem, Tagebuch, oder?
Ja, also da kann man sich halt vernetzen, seine Foursquare, Instagram, Facebook-Dinger reinknallen und dann zeigt er einem morgens immer so ein schönes, irgendwie heute vor 5 Jahren, was du hier und hast das und jenes gepostet. Mhm.
Hatte ich sehr, sehr lange genutzt, bis irgendwie dann mal beim iPhone, was war das, was hatte ich vor dem Teil? Einfach ein iPhone vor dem jetzigen, was ich hatte. Unter anderem, weil auch Facebook plötzlich die Funktion selber angeboten hat und dann habe ich es irgendwie nicht mehr installiert. Ist eigentlich noch schade, weil das war immer interessant, am Morgen zu sehen, wo du im letzten Jahr oder vor 5 Jahren und so weiter warst. Halt eben systemübergreifend über verschiedene Dienste, die es so gibt im Netz. Nutzt du die?
Ja, und das war halt auch wirklich eine schön gestaltete App. Und wie gesagt, die hat halt auch die unterschiedlichsten Dienste verknüpft und war halt auch, also hat halt auch Foursquare verknüpft, was damals natürlich dann auch für mich ein großes Thema war. Und ich habe die auch genutzt.
Aus welchem Grund nicht mehr, wenn ich fragen darf? Auch einfach mal weggeflogen?
Weißt du, bei irgendeinem, weil wenn ich ja meine iPhones wechsle, dann installiere ich immer neu und erst bei Bedarf. Und dann ist die irgendwann mal unter die Räder gekommen wahrscheinlich.
Eben so ist ja bei mir auch passiert, weil plattes iPhone und die installiert, die ich gerade genutzt habe und irgendwie nicht mehr wirklich dran gedacht und dann leider weg.
Ja, aber jedenfalls haben die halt 21 Millionen Nutzerdaten verloren, wo ich dann schon mal sage, Respekt, dann haben die 21 Millionen Nutzer gehabt, was ich schon mal ganz, ganz interessant finde. Und okay, ich meine, da gehören Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern dazu. Das ist schon nicht so toll. Ich glaube aber auch, dass viele auch keine Telefonnummer angegeben hatten da drin. Also ich komme mir jetzt auch nicht mehr erinnern, dass ich da eine Telefonnummer drin hatte. Mhm. Und das war's. Also nicht, dass ich will es jetzt nicht schön reden, aber ich glaube, da kann jetzt, also sind ja keine Passwörter und auch die ganzen Verknüpfungen zu den Social Media Accounts, da wurden ja nicht die Account-Daten abgegriffen davon. Und man hat sich, glaube ich, in Timehop, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, immer eingeloggt mit einem, meinetwegen mit einem Facebook-Account oder mit irgendeinem der Social-Accounts. Also von daher ist nicht toll, aber das wird jetzt nicht das Riesenrisiko bringen. Und wie der Hubert auf Twitter mir geschrieben hat, ja, in Anführungsstrichen, bei ihm kann man eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer im Impressum nachlesen von seinem Blog. Ja, okay, aber ich glaube halt, die wenigsten der 21 Millionen Nutzer werden einen Blog gehabt haben. Also der hat es dann sehr entspannt gesehen. Ja, und wie gesagt, nicht toll. Aber interessanter wird eher zu sehen, halt, was dabei rumkommt, wie das passiert ist, warum, weshalb, ob da noch was nachkommt an Informationen.
Weißt du, hattest du deine Telefonnummer da drin?
Habe ich ja gerade gesagt, nicht, dass ich wüsste.
Weil bei mir ist sie drin, aber ich glaube, das war damals durch den Facebook-Import passiert. Damals, also das ging ja vor einem halben Jahr noch, da hat ja Facebook deutlich zugemacht, was das anbelangt, dass da nicht mehr so viele Daten rausgehen, was ja auch gut ist. Damals, ich glaube, also aktiv hätte ich es da nie eingegeben.
Ja, also beim nächsten Fall, die Kundendaten, finde ich dabei viel schlimmer.
Das ist ja ziemlich heftig, wenn du quasi ein Formular machst, wo du die Leute abfragst wegen DSVGO und da quasi bei dem Checkpunkt statt...
Warte mal, wir müssen ja immer dran arbeiten, dass du buchstabieren lernst. DSGVO.
Es wurde mir bei der Daily schon nachgesagt und da hatte ich die Ausrede, es war ganz tief in der Nacht, DSGVO. Irgendwann lerne ich es noch. Danke.
Genau, und deswegen passe ich jetzt auf und bring dir das Buchstabieren bei für die DSGVO.
Das ist sehr nett, DSGVO. Genau, da gab es einen Haken, den man setzen konnte. Eben die DSGVO-Erklärung akzeptieren oder nicht. Und statt eben ein Boolean-Rückmeldung, also ja oder nein, ging da ein String mit, wo die ganzen Daten mit drin waren. Wie eben, was war da drin? Name, Vorname, Anrede, Adresse und so weiter.
Also da war praktisch alles drin halt und man konnte die per RSS-Feed praktisch abgreifen und man konnte damit halt in der Daten, also man hat auch Zugriff auf die Datenbank gehabt und Systeme von der Domain Factory, was ja ein großer Hoster ist, und konnte dann halt auch wirklich rekonstruieren aus der Datenbank, auch Username, Passwort, glaube ich. Also wenn man sich das mal durchliest, wir haben ja einen Link in den Shownotes von Heise. Ja, Halleluja, das nenne ich mal einen Datenleak. Und ich meine, da sind noch ein paar Daten unterwegs. Also da hätte ich jetzt schon Bedenken, denen zu vertrauen weiter.
Das macht dann ziemlich weh, genau, weil, wie du sagst, da ist wirklich alles drin gestanden. Und ja, und vor allem eben über einen XML-Feed konnte man das rauslesen. Wer da ein bisschen rauskommt, kann da oder konnte da an die ganzen Daten rankommen. Und das ist ziemlich hässlich, einfach so im Netz. Also den würde ich auch eine Kündigung schicken und irgendwo anders hinwechseln, weil das ist einfach, das geht nicht. Nein, das geht wirklich nicht. Und die eben durften, oder war ja gut, dass sie, oder wegen der DSGVO, und die ja in Europa sitzen, durften die ihre Kunden eben informieren, was da genau passiert ist. Ich kenne es jetzt von meinem Bruder her, der ja macprime.ch betreibt. Die haben ein, jetzt habe ich den Dienst nicht mehr im Kopf, ein Backup-Tool, was sie da im Hintergrund laufen haben. Und eben wegen DSGVO durften sie dann ihre Nutzer darüber informieren, dass der, das Backup-System gehackt wurde. Weil eben solche Dinge gehören eben dazu, dass wenn man betroffen ist, also auch wenn bei uns irgendwie was passiert in der Richtung, wenn unser Server mal gehackt wird, müssen wir unsere Hörer darüber informieren. Oder wenn ein Dienst, den wir einsetzen, davon betroffen ist. Gehört sich so. Aber ja, verlassen wir die DSGVO?
Ja.
Wunderbar. Facebook-Ecke. Wir gehen gleich von den Kurzthemen weg. Da gibt's Neuigkeiten zu WhatsApp, Achim. Was ist da neu?
Ja, schöne Sache, die, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade in Indien getestet wird. Und Indien ist ja witzigerweise eine oft Testbasis für Facebook und Facebook-Diensten, wie auch WhatsApp ja einer ist. Dort ist jetzt das Weiterleiten von Nachrichten in WhatsApp kenntlich gemacht worden. Also bislang konnte ich ja, wenn ich auch beispielsweise in einer Gruppe war und da wurde irgendwie ein Bild gepostet, ein interessantes, oder sagen wir mal wieder was Übliche halt, ein witziges Katzenfoto, dann konnte ich ja das, aber mit dem Text geht's genauso, konnte ich halt einfach nehmen und sagen forwarden und dann aus meiner Liste ein oder auch 50 Kontakte auswählen und die haben das dann alle in ihren Chat mit mir reinbekommen und das sah aus, als ob ich persönlich dem halt ein Katzenfoto geschickt habe.
Als wärst du der Urheber des Textes oder des Bildes, ja.
Genau. Mhm. Ich habe es jetzt halt witzig formuliert mit dem Katzenfoto, aber ich hätte ja auch riesen Texte da forwarden können mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Da gibt ja die wildesten Sachen, Stichwort Fake News und alles. Und das hat ja wirklich einfach gemacht, sowas auch zu verbreiten. Man muss es ja nur einmal schreiben oder beziehungsweise man muss einmal was schreiben und zu doof sein, zu begreifen, dass das halt Lug und Trug ist, für bare Münze nehmen und gibt's dann 50 Leute weiter und da müssen ja auch wieder nur 2, 3 und so wandern die Nachrichten dann durch WhatsApp durch, würde ich mal sagen. Ja, und das ist jetzt halt im Endeffekt zwar immer noch möglich vorzuwarten, aber es wird immer kenntlich jetzt gemacht mit so einem grauen Text oben, dass das halt eine geforwardete Nachricht oder ein geforwardetes Foto ist, was ich wirklich eine gute Sache finde, weil wir reden jetzt zwar auch immer im negativen Kontext, Fake News und Verschwörungstheorien, was ich gerade gesagt habe. Aber schon alleine, man kann sich ja auch mit schönen Sachen, halt mit witzigen Katzenfotos, mit fremden Federn schmücken, dass man einfach einen witzigen Text geschrieben hat oder ein witziges Foto, als ob das von einem selber kommt. Und auch dem ist jetzt auch mal ein Riegel vorgeschoben und ein bisschen mehr Transparenz geschaffen auf WhatsApp.
Also von dem her, gute Funktion. Hoffen wir, dass das bald global ausgerollt wird, weil solche Dinge sind schon wichtig, wie ich finde. Dass man weiß, woher das Zeugs kommt. Der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich, aber das ist dann wieder datenschutztechnisch wahrscheinlich nicht lösbar, woher das Ganze kommt. Nee, das muss auch nicht sein.
Ich guck mal gerade. Ich habe das ja bislang, also ich habe es halt irgendwie, glaube ich, gestern oder so gelesen. Und da war es noch, dass es in Indien thematisiert wurde. Es war auch, ich glaube, bei TechCrunch. Ich leite jetzt gerade mal selber weiter in WhatsApp. Und schau mal, was passiert. Vielleicht ist es ja auch schon ausgerollt. So. Ja, also bei mir ist es noch nicht ausgerollt. Ich habe gerade das Daumen-Hoch-Icon, was ich aus einem persönlichen Chat bekommen habe, einfach mal in eine Gruppe, wo ich jetzt halt da auch reagieren müssen, weitergeleitet. Und da ist er ganz normal drin. Als ob ich den
geh mal bei unserer privaten Konversation rein, die ich gerade geöffnet habe. Bei mir ist es jetzt weitergeleitet. Ich habe dir einen Link mit einem kurzen Text aus einer anderen Gruppe rausgepostet. Und da steht oben weitergeleitet.
Ja, bei mir nicht. Also bei mir sieht das aus, als ob du das gerade von dir persönlich reingeschrieben hast.
Ah, witzig. Ich mache nachher kurz einen Printscreen und schicke dir den. Bei mir steht weitergeleitet. Ganz witzig. Ich nehme an, du hast...
Ich habe auch mal gerade...
Ich nehme an, du hast die aktuellste WhatsApp-Version.
Du, keine Ahnung. Ich habe eigentlich Auto-Update installiert. Also von daher... Ja. Aber gut, also wenn du es hast, im Endeffekt, dann ist es jetzt gerade am Ausrollen. Und wahrscheinlich, wenn die Sendung online geht, werden das auch die meisten haben.
Also ein neues Feature, das sinnig ist. Wie schaut's mit dem neuen Feature, was Instagram, sind wir immer noch bei Facebook, in seine Stories neu integriert hat? Ist das auch ein sinniges?
Ich finde das ein ganz gutes Feature. Also Instagram hat ja wirklich an interaktiven Stickern, also sie nennt es ja immer Sticker, ich würde eher mal Elemente reden, diverse Sachen rausgebracht in letzter Zeit. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, ein Frage-Eingabefeld zu posten. Sprich, man schreibt oben was rein, dann ist noch das Account-Bild, was man bei Instagram hinterlegt hat, zu sehen. Und unten kann derjenige, der sich die Instagram-Story anguckt, da was reinschreiben und halt interagieren. Und dann bekommt man das in seine Story auch als Antwort gepostet und kann daraus auch eine neue Story wieder machen. Klingt ein bisschen kompliziert, wenn man sich es einmal angeguckt hat, wird es einem aber relativ schnell klar, wie das funktioniert. Finde ich eine schöne Funktion, um Interaktion zu erzeugen, und gefühlt auch ein bisschen besser als die, zum Beispiel der Slider, den sie eingeführt haben, wo man halt dann mit dem Finger sliden kann und seine Meinung abgibt, in Anführungsstrichen, wo die meisten Leute einfach immer nur nach links nach rechts rüber sliden, volles Programm und fertig aus. Und daher keiner hier ein großes, oder vielleicht mal Mitte noch wählen, aber auch nichts anderes. Ich meine, das ist eine bessere Ja-Nein-Umfrage für mich gefühlt. Aber halt diese Fragebox, die finde ich A, schön gestaltet, und B, wenn die sinnig eingesetzt wird, glaube ich, da kann wirklich Interaktion passieren.
Definitiv. Vor allem, also in letzter Zeit habe ich beobachtet, dass einige der Accounts, von denen ich die Story anschaue, die normalen Kommentare deaktiviert haben bei sich. Wahrscheinlich, weil sie zu viel angeschrieben wurden oder auf falschem Wege oder einfach nicht passend. So gibt es zumindest die Möglichkeit für die Leute, dennoch Interaktion mit ihren Nutzern einzuholen. Und gezielte Interaktion, nicht irgendwelchen, ja gut, auch da kann man Bullshit reinschreiben, aber zumindest ein bisschen besser steuern, hoffe ich doch.
Ja, also finde ich auch. Und wie bei allen neuen interaktiven Elementen, die Instagram raushaut, macht euch darauf gefasst, dass ihr in den nächsten Tagen damit erstmal zugeballert werdet mit dem größten Blödsinn, weil es jeder ausprobieren will oder denkt, er weiß, was er da tut. Und ich hoffe, es wird sich danach einfach ein bisschen ausdünnen und beruhigen, und dann kommen wirklich gute, schöne Fragen, die auch Sinn machen und in gute Geschichten verpackt sind.
Ich habe ja dich gestern oder für heute bei der Daily vertreten, hatte diese Geschichte mit drin und da die Frage an dich adressiert. Wie schaut das aus? Kommt das Feature von Snapchat oder sehen wir das da bald auch?
Ach so, jetzt muss ich überlegen, was du meinst. Nee, aber auch die anderen Sachen sind ja auch nicht von Snapchat gekommen, also der Slider und die Umfragesachen.
Genau, Instagram wurde ja in den letzten Wochen, respektive Monaten, selber ein bisschen aktiv mit Neuigkeiten.
Auch der Musiksticker, den hat Snapchat ja auch nicht.
Also somit hat sich beantwortet, ja.
Ja, also bislang haben sie halt jedenfalls nicht kopiert. Mhm. Ich sag mal, abwarten, oder?
Genau. Haben wir das einfach verpasst in den letzten Folgen oder gab es in letzter Zeit bei Snapchat keine größeren neueren Funktionen, also kleineren neuen Sachen, Zusatzfunktionen?
Nee, da gab es nicht so viel. Also es gab ja ein paar Nachrichten, weil ein paar Sachen passiert sind. Das war aber alles jetzt nicht direkt auf die Kern-App oder Kernfunktionalität der Kamera.
Ja, aber zu der kommen wir jetzt gleich, weil wir hüpfen rüber in unsere Amazon-Ecke und da gibt es eine neue Geschichte, wie die mit Snapchat kooperieren oder Snapchat mit ihnen.
Genau, also wir haben es ja in die Amazon-Ecke verschoben. Es ist ja nicht nur Amazon, es sind auch noch andere Dienste drin, aber Amazon ist natürlich sowas von prominent und man versteht sofort den Sinn. Im Snapchat-Code wurde eine Funktion entdeckt, wo die Kamera, also was ja praktisch der essentielle Bestandteil von Snapchat ist, deswegen geht ja immer direkt in die Kamera, wenn man die App öffnet. Und die hat ja ganz viele Funktionen, deswegen kann man ja die Gesichtsmasken drauflegen und das Ganze drumherum. Dass sie da eine Funktionalität reinbringen, dass so eine Kamera einen QR-Code erkennt, das ist jetzt nicht der Brüller, das können viele und das können die wahrscheinlich sogar schon, aber auch ein Objekt und dann das Objekt auf Amazon sucht und einem alle Amazon-Listings zu dem Objekt präsentiert und dann kann man direkt kaufen. Ja, und dann verdient halt Snapchat bei jedem Kauf mit.
Also ich kann eine Nerf oder eine Maus von Logitech oder ein Smartphone oder was auch immer quasi abfotografieren, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Blumenstrauß und den zeigt es mir dann an, wenn es den natürlich gibt auf Amazon und ich kann den gleich mit einem Klick kaufen.
Genau, oder halt beispielsweise von der Box, wenn ich im Mediamarkt stehe, den nicht QR-Code, sondern den Barcode halt abknipsen und er zeigt mir anhand des Barcodes bei Amazon das gleiche Produkt.
Ist vor allem sicherlich auch dann interessant, um einen Vergleich des Preises zu sehen. Quasi, es ist gleich teuer, dann lasse ich es mir doch heimliefern, weil schwer, durch die ganze Stadt zu transportieren oder auch, es gibt es in Amazon günstiger oder halt eben nach Hause geliefert vor allem wahrscheinlich, nicht unbedingt günstiger.
Genau, und ich meine, solche Apps und Funktionalitäten gibt es ja alles auch schon, also gerade mit den Barcodes, aber halt wirklich einfach das Ding fotografieren und gleichzeitig halt auch noch die andere Funktionalität zu haben, ich glaube schon, da entwickeln die sich einfach mal in eine andere Richtung und treten da eher in Konkurrenz mit Google und Co. anstelle mit Instagram und Facebook und machen vielleicht neue Geschäftsfelder auf.
Eben, es gibt eine neue Möglichkeit, Geld einzunehmen, weil die haben natürlich quasi dann wie ein Affiliate-Ding, also werden sicherlich beteiligt an den Umsätzen, denke ich doch.
Ja.
Sehen wir sowas vielleicht auch bald bei Instagram?
Keine Ahnung, ich glaube jetzt aber nicht, dass die großartig, also Technologie werden die auch haben, wenn die wollen halt, aber im Endeffekt, ich glaube, shoppen und verkaufen, das macht Instagram lieber über einen Instagram-Shop. Weil die haben ja theoretisch da schon halt einen Weg. Das ist eben, und das ist dann halt auch ein sehr nativer Weg. Und dass die eher demonetarisieren, anstatt halt eine Partnerschaft und sich da an jemanden wie Amazon ranpirschen.
Genau, Facebook und Amazon sind ja, was das anbelangt, eher dann weniger so die Leute, die kooperieren, ja. Microsoft-Ecke, da gab es was Neues, Kleines, was vorgestellt wurde.
Ja. Die Spatzen haben es ja von den Dächern gepfiffen, ein paar Tage vorher. Es gibt ein neues Surface, und zwar Surface Go. Das kostet, glaube ich, knapp 400 Euro Dollar hin und her. Also preislich halt so genau in Richtung des normalen iPads platziert. Und damit halt ein Konkurrenzprodukt dazu, würde ich sagen.
Das kleine Modell mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM ist 449 Euro, genau. Und das größere Modell mit 128 GB SSD Speicher und 8 GB RAM ist 599 Euro. Was da halt jeweils noch dazu kommt, ist, macht dann auch Sinn, die Tastatur dazu kaufen, diese zuklappbare und je nachdem mit verschiedenen Winkel anmachbare mit dem Trackpad drauf. Und der Stift natürlich, das Ganze ist zusätzlich zu kaufen und da kommst du dann eben schon wieder in höhere Regionen, ja. Um die 600 Euro.
Ja, aber ich meine, Tastatur und Stift muss ich bei Apple auch beim iPad nachkaufen, wenn ich es unbedingt haben will.
Eben, das kommt wahrscheinlich auf eine ähnliche Basis, weil eben das da auch dazu gekauft wird und auch ähnlich teuer. Also Stift ist bei beiden irgendwie um die 100 Währungseinheiten und glaube ich die Tastatur 120, so in dem Stil rum. Wird ausgeliefert mit Windows 10 oder Windows 10 S, also ja, dem Schulsystem. je nachdem, was man braucht. Was ich einfach brutal hässlich finde, ist in den Staaten ab dem 2. August und in Deutschland, Schweiz weiß ich nicht mal genau, ab dem 28. August. Also weit in der Zukunft, bös gesagt. Und ja, wahrscheinlich zu der Zeit, wo die neuen iPads, die ja schon durch gewisse, wie heißt die deutsche, die europäische Zertifizierungsbehörde ESC oder so irgendwie. Das sind ja fünf neue Mac-Produkte und fünf neue iPads gerade freigegeben worden. Bei der.
Ja, aber gut, ich meine, das ist jetzt, das, also ich meine, was hast du gesagt, 4. August? Ich meine, es ist halt weniger als, oder es sind knapp 4 Wochen.
Eben für Staaten, aber beim anderen sind es schon 2 Monate. Was eben deutlich hässlicher ist, wie ich finde, ist, dass es Microsoft wieder mal nicht schafft und das ist sehr, sehr schade. Die LTE-Version kommt later this year. Gerade bei so einem, wie sagt man, kompakten Gerät. Und das ist bei Microsoft immer so. Die LTE-Version bei den Surface-Dingen kommt immer erst deutlich später. Und das finde ich wieder schade, dass sie es da wieder nicht hinbekommen haben. Weil ich bin sehr interessiert an dem Gerät, aber ich würde da gerne eben LTE mit drin haben.
Ja, aber ich meine, bei Apple kommt auch nicht immer alles zeitgleich. Abgesehen davon, dass sie auch mal Produkte vorstellen, die erst ein Jahr später kommen. Und dann in Europa nochmal ein halbes Jahr später.
Es ist nicht mehr so wie früher, aber immer noch näher als andere. Ja, halt einfach eben. Und den Zeitpunkt hätte man hier besser nutzen können, weil ja im Herbst, so wie es ausschaut, neue iPads vorgestellt werden. Hätte man hier ein bisschen mehr Radau machen können. Vor allem jetzt, wo ja wenig News rundherum fleuchen.
Ja, das kannst du aber so oder so sehen. Ich meine, es bringt auch kein Geld, Radau zu machen und Geld zu verpulvern im Sommer, wenn du keine Geräte verkaufen kannst. So, und für mich macht es gefühlt auch durchaus Sinn, hier halt Ende August zu starten, wenn die IFA ist.
Neue Gerätschaften.
Wenn sich halt auch ganz viele für neue Geräte interessieren und im Rahmen auch dann ganz viele Presse unterwegs ist, die dann auch dankbar sich das Ding anschauen und filmen.
Ja, aber dann hätte man auch die News erst dann bringen können, nicht jetzt schon.
Ja, kann man auch wahrscheinlich so oder so sehen. Wie viele Leaks kannst du verhindern? Wie läuft das mit Vorbestellern?
Stimmt, ja. Dann geht's plötzlich raus, ohne dass du es unter Kontrolle hast, ja.
Eben, also wenn du Vorbesteller hast, dann kannst du ja auch schon den Markt abschätzen. Also gibt ja ein paar Faktoren.
Ja, ich bin halt, was Gadgets anbelangt, manchmal ungeduldig. In unserer Google-Ecke haben wir diese Woche gar nichts drin behalten. Und in der Apple-Ecke eigentlich auch nur eine kleine News, Achim.
Apple Music hat in den USA mehr zahlende Kunden als Spotify.
Yippie!
Das ist die Überschrift von dem Link, glaube ich. Und das war's auch.
Genau, um die Zahlen müssen wir uns gar nicht groß tun. Wie viele mehr das es sind und so weiter. Ich glaube, das war auch eine Frage der Zeit, oder? Dass leider diese großen Monopolisten sich immer wieder überbieten.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es in Amerika ist, weil zum Beispiel kriegst du ja teilweise auch, zum Beispiel bei Telekom wird Apple Music ja auch sehr stark beworben und mit gebundelt und gefördert. Wenn das auch in USA Mobilfunk-Carrier machen, ich meine, dann wundert es mich halt auch nicht, wenn da mehr Nutzer reinkommen.
Mehr Apple News haben wir nicht und auch sonst, glaube ich, keine News mehr, oder?
Nö, sind wir durchgekommen. Aber jetzt waren wir doch länger als eine halbe Stunde, was wir schon gedacht hatten.
Genau, ist ja auch nicht schlecht.
Genau, aber dann können wir die Sendung auch für heute, glaube ich, ruhigen Gewissens beenden.
Ich würde auch sagen und langsam in Richtung Feierabend starten. Oder weitere Termine, wie ich gerade sehe. Ja, in dem Fall, Achim, vielen herzlichen Dank für die ganzen Themen und Gespräche.
Ja, danke dir. Danke den Zuhörern und dem Jan weiterhin gute Besserung.
Genau, und du bist ja nächste Woche nicht dabei?
Genau, ich bin nächste Woche in Urlaub.
Das ist schön. Wunderbar. Dann genieße den. Und wir hören uns zu dritt, wenn der Kalender passt. Doch, stimmt. Zu dritt dann in 2 Wochen wieder.
Genau.
Dir schöne Ferien, wie gesagt. Und ja, auch dem Jan gute Besserung. Und den Hörern, da freuen wir uns auf Rückmeldungen und Kommentare zu den Themen, die wir besprochen haben. Vielleicht mag der eine oder andere ja was zum Surface Go sagen. Oder zu meiner Aussprache des DSGVO. Es hat geklappt. Ha, danke, Achim. Und danke, liebe Hörer, die mich immer wieder darauf hinweisen, auch in der Daily. In diesem Sinne, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.